ARD Sounds.
Wir hatten wirklich gute Treffen mit ihm. Der G7-Gipfel war sehr gut und auch der NATO-Gipfel in Ankara verlief positiv. Deshalb hoffe ich und rechne ich damit, dass unsere Beziehungen weiter besser werden. Wir sind darauf angewiesen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj in einem aktuellen Interview zum ukrainisch-amerikanischen Verhältnis.
Heute wird Selenskyj in Washington von Präsident Trump empfangen und er hofft auf US-Unterstützung bei der Luftverteidigung.
Die Vereinigten Staaten kündigen an, jetzt ein Konzept zum Truppenrückzug aus Europa zu erarbeiten.
Im Westjordanland nimmt die Gewalt durch jüdische Siedler immer mehr zu.
Und wir blicken in den Sudan und stellen die Frage, wie wirkt sich der seit mehr als 3 Jahren andauernde Bürgerkrieg auf die Bevölkerung aus?
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 28. Juli um 16 Uhr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Thorsten, heute früh haben wir schon berichtet, dass in Washington heute Nachmittag gleich 2 wichtige Gespräche anstehen. Donald Trump empfängt erstmal den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und im Anschluss Israels Ministerpräsidenten Netanyahu. Während wir jetzt gerade aufnehmen, hat die Unterredung mit Selenskyj begonnen. Was können wir aber jetzt schon erzählen?
Ja, in der Einleitung haben wir ja schon gehört, dass Selenskyj auf weitere Unterstützung durch Washington setzt. Und in dem Interview hat er auch erzählt, was sein Land am dringendsten braucht.
Wir haben einfach nicht genug Systeme, um ballistische Raketen abzufangen. Für Drohnen und andere Bedrohungen, teilweise auch Raketen, verfügen wir über eigene ukrainische Lösungen. Russische ballistische Raketen können wir jedoch nicht allein bekämpfen. Dafür brauchen wir die Unterstützung unserer Partner.
Also die Ukraine braucht weitere Patriot-Abwehrraketen. Am Rande des NATO-Gipfels in Ankara hatte Selenskyj von Trump ja schon die grundsätzliche Zusage erhalten, Patriot-Raketen in Lizenz bauen zu dürfen. Das dürfte eines der Themen heute sein, wie ein solches Geschäft dann einmal umgesetzt werden kann.
Was will die Ukraine noch?
Die zweite Forderung aus Kiew ist diejenige nach härteren US-Sanktionen gegen Russland.
Also diese Ursprungslinie von Trump, dass er den Krieg beenden will und die Ukraine muss klein beigeben, ist er davon, beziehungsweise ist die US-Politik davon komplett abgerückt?
Ja, das kann niemand mit Sicherheit sagen. Die Politik von Donald Trump wird ja von keinem Analysten als geradlinig beschrieben. Aber die meisten Beobachter, die meinen schon, dass die USA sich stärker auf die Ukraine zubewegen. Und so schätzt es auch unser Kiew-Korrespondent Stefan Lark ein.
Tatsächlich hat sich der Blick Washingtons auf Kiew deutlich verändert. Vor 1,5 Jahren wurde Selenskyj bei seinem Besuch im Weißen Haus noch als Bittsteller abgekanzelt, dessen Karten schlecht stünden. Inzwischen mehren sich die Zeichen einer Annäherung. Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt auch die Reise der Rechtsaußen-Influencerin Laura Loomer nach Kiew. Loomer gilt als Trump-nahe und nutzte ein Interview mit Selenskyj, um öffentlich einzuräumen, dass sie in der Vergangenheit Unwahrheiten über die Ukraine verbreitet habe. Ich gebe zu, dass ich einige schlimme Dinge über die Ukraine, aber auch über sie gesagt habe. Das habe ich offen in den sozialen Medien getan. Ich gehörte zu einer Gruppe von Menschen in den USA, die sehr frustriert über den Zustand unseres Landes waren. Ich bin Republikanerin, keine Demokratin, und ich war unzufrieden damit, dass Milliarden Dollar in die Ukraine flossen, während unser eigenes Land Probleme hatte. Während ihres Aufenthaltes zeigte sich Loomer beeindruckt von der Widerstandskraft der Ukrainer. Nach einem russischen Luftangriff schrieb sie auf der Plattform X, sie komme sich wie ein echtes Arschloch vor, weil sie das Leid der Ukrainer in den vergangenen Jahren heruntergespielt habe.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Morgen früh könnt ihr hier mehr über dieses Treffen und das mit Netanyahu hören.
Und heute Abend beginnen übrigens auch die Trauerfeierlichkeiten für Lindsey Graham, ein ganz einflussreicher Senator in den USA, der am 11. Juli im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Kurz vor seinem Tod hatte er Selenskyj noch besucht und angedeutet, dass ein neues Sanktionspaket gegen Russland unmittelbar vor der Verabschiedung stehe.
Hat es denn auch in der letzten Nacht wieder Luftangriffe gegeben?
Ja, die Ukraine hat russisches Territorium mit Drohnen attackiert. Nach russischen Angaben ist in der Grenzstadt Schebekino ein Bus getroffen worden. Es soll mindestens 19 Verletzte gegeben haben. Und aus der russisch besetzten Stadt Horlivka in der Nähe von Donetsk wird ebenfalls ein Angriff auf einen Bus gemeldet. Hier ist von 5 Verletzten die Rede. Auch Moskau ist mit Drohnen angegriffen worden. Russland sagt aber, die meisten habe man da abgefangen.
Okay. Thorsten, heute früh kam die Meldung, dass die USA damit begonnen haben, ihre militärische Präsenz in Europa zu überprüfen. Heißt das, dass wir damit rechnen müssen, dass bald viele US-Soldaten abgezogen werden, auch aus Deutschland?
Höchstwahrscheinlich werden Soldaten und auch Material abgezogen, aber wie viel, das kann man noch nicht sagen. Der amerikanische Verteidigungsminister Hegseth hatte diese Überprüfung seinen NATO-Kollegen bei einem Treffen im Juni schon angekündigt und sein Staatssekretär Elbridge Colby hat jetzt im Online-Dienst X mitgeteilt, dass diese Überprüfung begonnen hat. Sie soll einige Monate dauern und als Ziel gibt Colby aus, dass Europa die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung selbst übernimmt. Das wird von den meisten europäischen NATO-Ländern inzwischen auch so akzeptiert.
Das passt ja auch zu der neuen Verteidigungsstrategie von Präsident Trump, oder?
Ja, ganz genau. Die besagt, dass die USA zwar Teil der NATO und Verbündeter der Europäer bleiben, ihr Hauptaugenmerk aber auf die Landesverteidigung legen und vor allem auf Ostasien und die Abschreckung Chinas. Und damit man mal die Größenordnung sieht, die USA haben rund 80.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa stationiert. Im Mai hatte das Pentagon schon angekündigt, dass aus Deutschland 5.000 Militärs abgezogen werden. Es geht aber bei der Überprüfung nicht nur um Soldaten, sondern auch um Material, Kampfjets zum Beispiel oder Tankflugzeuge, die verlegt werden sollen.
Dann lass uns in den Nahen Osten schauen, ins Westjordanland, eigentlich ein autonomes Palästinensergebiet, aber in den letzten Jahren hat sich einiges verändert.
Ja, es gibt immer mehr jüdische Siedlungen in dem Gebiet und die Siedler werden immer gewalttätiger. Erst Ende vergangener Woche sind Palästinenser und Israelis in dem kleinen Ort Tell aneinander geraten. Es gab Tote, 2 Siedler und 4 Palästinenser. Israel erhöht die Zahl der Soldaten im Westjordanland. Aber das entspannt die Lage nicht. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Reportage unserer Israel-Korrespondentin Bettina Meyer.
Das Handyvideo wirkt verstörend. Etwa 200 Siedler kommen von einem Hügel im von Israel besetzten Westjordanland herab, zünden im palästinensischen Dorf Sora unweit von Nablus Autos an, legen im Haus von Mohammed Turabi Feuer. Seine Kinder sind im Obergeschoss. Turabi hat die Schlafzimmertür abgesperrt. Die Brandschäden im Haus und sein völlig verkohltes Auto nennt er Glück im Unglück. Sie sind in mein Haus eingebrochen. Sie hatten Molotow-Cocktails dabei. Ihr Ziel war es zu töten. Gott sei Dank haben uns die Nachbarn geholfen. Die Siedler haben mein Auto verbrannt. Das verschmerze ich. Das Wichtigste ist, dass meinen Kindern nichts passiert ist. Überall, wo im Haus Türen offen waren, sind sie rein und haben Feuer gelegt. Ich habe 3 Jungs und ein Mädchen. Mein Ältester ist 11. Ich danke Gott, dass niemand gestorben ist. Die Angriffe in Sura waren ein Racheakt hunderter jüdischer Siedler, sagt Turabi. Seit am vergangenen Freitag im Nachbarort Tell ein Siedler, ein Soldat und 4 palästinensische Dorfbewohner getötet wurden, ufert die Gewalt im Westjordanland aus. In Sura hätten Siedler mit Bulldozern tausende Olivenbäume entwurzelt, erzählt Turabi und zeigt auf ein plattgewalztes Feld am Straßenrand. Das Militär hat Zufahrtsstraßen der Region gesperrt. Israels Premier Netanyahu kündigte eine Ausweitung der Militäreinsätze an. Im Nachbardorf Tell nahe Nablus wurden Häuser durchsucht, Dutzende Palästinenser verhaftet. Der israelische Sicherheitsexperte für Siedlungspolitik und Gründer der Nichtregierungsorganisation Kerem Navot Dror Etkes kritisiert, die Reaktion der Armee treffe nicht die Täter, sondern die palästinensische Bevölkerung. Er warnt vor einem alarmierenden Muster. Das israelische Militär unterstützt die Siedler. Sie sehen zu und lassen die Siedler gewähren. Die Tatsache, dass Soldaten dort waren und zur Gewalt beigetragen haben, ist nicht neu. Das Westjordanland hat sich in den vergangenen 3 Jahren völlig verändert.
Über das Leid der Palästinenser, die Angriffe auf Israelis, den komplizierten Nahostkonflikt berichten wir fast jeden Tag hier in diesem Podcast. Ein Konflikt, der sich vor aller Augen abspielt, aber von den Medien oft nur am Rande wahrgenommen wird, ist der Bürgerkrieg im Sudan. Umso wichtiger finde ich es, dass wir auch hier bei Machtfragen darüber berichten, was dort passiert. Allein schon die hohe Zahl von 14 Millionen Menschen, die bis jetzt fliehen mussten, zeigt, wie katastrophal die Lage da ist.
Ja, seit mehr als 3 Jahren kämpfen 2 Teile des sudanesischen Militärs mit aller Härte um die Macht im Land, vor allem auf Kosten der Zivilisten. Die müssen sich mit einem Alltag arrangieren, zu dem Leid und Tod gehören. Und viele müssen mit den Folgen des Krieges auf Dauer leben. Hier Ausschnitte aus einem Bericht von unserem Korrespondenten Moritz Behrendt.
Für die 16-Jährige Nun ist alles im Alltag schwer geworden. Ihr Vater schiebt sie im Rollstuhl über die staubigen Straßen der Nilinsel Tuti. Die liegt zwischen den sudanesischen Städten Khartoum und Omdurman, genau dort, wo blauer und weißer Nil zusammenfließen. Nun benötigt bei jeder Aktivität Hilfe von ihren Eltern, von Freundinnen, von ihren jüngeren Brüdern.
Nach dem Aufwachen bringen sie mich zum Waschen ins Bad. Sie tragen mich, wenn es nötig ist, und sie bringen mich auch mit dem Rollstuhl aus dem Haus.
Das Mädchen ist am Bein, an der Hüfte und an der Hand verletzt. Die Folge eines verhängnisvollen Tages vor 2 Jahren. Gemeinsam mit ihrer Schwester Nadra wollte sie ein paar Besorgungen machen, 5 Gehminuten von ihrem Zuhause entfernt.
Wir liefen die Straße entlang. Ich sagte zu meiner Schwester, lass uns einen anderen Weg nehmen. Die Hauptstraße ist gefährlich. Sie sagte, das liegt in Gottes Hand. Sie hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da fielen Schüsse. Ich wusste danach nicht mehr, was mit ihr war. Ich fiel hin und wurde ohnmächtig.
Nun und ihre 2 Jahre ältere Schwester gerieten ins Kreuzfeuer. Auf der Nilinsel Tuti, wie in vielen anderen Stadtvierteln in der Hauptstadtregion, lieferten sich die Regierungsarmee und die paramilitärischen Rapid Support Forces erbitterte Straßenkämpfe. Von Kugeln durchsiebte Häuserwände zeugen davon, dass Scharfschützen zwar scharf schossen, aber nicht genau zielten. Nuns Vater Omar steht vor dem kleinen Geschäft, zu dem seine Töchter vor 2 Jahren gehen wollten.
Hier waren Kämpfer der RSF-Miliz stationiert, erzählt er. Auf der anderen Seite war die Armee postiert.
Es stand auch ein Militärfahrzeug dort. Es gab sicher Ziele für einen Beschuss, aber wir Zivilisten sind die Leidtragenden.
Während Nun schwer verletzt wurde, traf es ihre Schwester noch schlimmer. Sie wurde durch den Beschuss der Regierungstruppen am Kopf getroffen.
Wir fuhren zum Krankenhaus, aber sie starb auf dem Weg. Sie hatte schwere Verletzungen und verlor viel Blut.
Tod und Leid sind seit mehr als 3 Jahren Normalität in dem nordostafrikanischen Land. Rücksicht auf Zivilisten nehme keine der beiden großen Armeen, sagt der Sudan-Experte Roman Deckert. Weder die Truppen der Regierung noch die RSF-Miliz. Der Krieg und seine Spuren sind allgegenwärtig. Und doch gehört es auch zur Normalität im Krieg, dass nicht jeden Tag gekämpft wird. Im Frühjahr 2025 eroberte die Regierungsarmee Khartoum zurück. Seither ist es in der Hauptstadtregion vergleichsweise ruhig. In den Schulen findet wieder Unterricht statt. Sie liebe es zu lernen, sagt die 16-Jährige Nun. Arabisch und Naturwissenschaft mag sie besonders. Und sie hat einen großen Traum. Wenn sie mit der Schule fertig ist, möchte sie Medizin studieren und Ärztin werden. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft, der Wunsch nach guten Noten, auch das ist Normalität in einem Land im Krieg.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war heute Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.